Es ist trotzdem Mittwoch, der 30. Juni.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen, ja, es ist halt ein Morgen. So, und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und weil er nicht nur Fußballkenner ist, sondern auch in den anderen Themen sich sehr, sehr gut auskennt, freue ich mich, dass ich heute mit ihm reden kann. Er ist Moderator, er ist Journalist, er ist das M in Deutschlands vermutlich besten Fußball-Podcast, Fußball-MML. Und weil das L, Lukas Vogelsang, heute nicht da ist, wird er höchstwahrscheinlich den ein oder anderen Satz sogar aussprechen dürfen. Guten Morgen, Mike Nacker.
Guten Morgen, Micky Beisenherz. Sehr schön, ich freue mich darauf.
Ja, ich freue mich, schön, dass du da bist. Ich sehe, du sitzt da im Deutschland-Trikot. Das heißt also wirklich, wie sagt Claudia Effenberg, das Tattoo True Love Never Die, ne?
Ja, ich gehe auch ehrlicherweise davon aus, ich bin jetzt nicht richtig informiert, aber ist es nicht so, dass Deutschland als bester Verlierer des Achtelfinals dann im Viertelfinale gegen Frankreich spielt?
Ich denke, so wie ich die UEFA kenne, werden sie schon einen Modus operandi finden, der das möglich macht. Ich sehe, du willst über Fußball reden, also kommen wir auch direkt rein.
Die Schlagzeile des Tages
kommt von der TZ. Aus, vorbei. Three Lions beenden Löws Ära. Kimmich kann die Tränen nicht zurückhalten. Deutschland erlebte gegen England einen ernüchternden Tag. Die Ära von Joachim Löw ist zu Ende. Tja, die positive Nachricht zuerst. Wir sind jetzt auf Augenhöhe mit dem Weltmeister Frankreich und dem Europameister Portugal. Schlechte ist, das war's.
So, ja, und jetzt. Wir waren auch zwei Tage länger im Turnier als Holland.
So, bitte, also Mike, du bist ein unerschütterlicher Optimist, das freut mich sehr. Die Frage ist natürlich zunächst einmal, waren wir so schlecht oder war England so gut?
Wir waren so schlecht. Also.
Ja, fandst du?
Ja,
also, was war das Schlechteste an uns? Ich hatte, wenn ich nur kurz einen Einwurf machen kann, ich hatte uns da jetzt nicht unterlegen gesehen während des Spiels. Ich habe mich noch nicht mal ehrlicherweise großartig bedroht gefühlt von den Engländern.
Genau, und das ist der Punkt. Und das ist auch das, was mich genervt hat und was ich auch letztlich, also wer bin ich, als dass ich da einen Vorwurf machen kann, aber wenn ich die Formulierung so weiterwähle, also was ich zum Vorwurf machen muss, dass ich eben nicht den Eindruck hatte, dass die Engländer irgendwie so brandgefährlich sind, dass man so defensiv spielen kann. Also es ist mal wieder nur der Plan A gewesen. Ich verstehe nicht, warum man nicht, als man nach 20 Minuten gemerkt hat, das Spiel läuft hier irgendwie genauso wie gegen Ungarn, warum man nicht auf Viererkette umgestellt hat, warum man nicht versucht hat, Überzahl im Mittelfeld zu erreichen, warum man nicht einfach versucht hat, dieses Spiel in die Hand zu nehmen. Das war mir zu sehr verwalten. Es ist auch nicht richtig angelaufen worden. Es ist kein Druck ausgeübt worden. Und insofern plätscherte das Spiel halt so wahnsinnig hin. Und witzigerweise, wenn man immer denkt, nur in Deutschland wird gemeckert, ja. Vor dem Spiel gab es einen wahnsinnig schönen Tweet, nämlich von englischen Fans, die getwittert haben, Gareth Southgate attempting to beat Germany by boring them into submission.
Oh, okay,
maybe
verstehe.
He's hoping everyone, including the German players, will fall asleep by the 20-minute mark and will score 10 goals unopposed. Und so ein bisschen ging es ja auch in die Richtung.
Also Zermürbungstaktik durch Langweilen, ja?
Ja, so. Und da frage ich mich ehrlicherweise schon, warum wir darauf wirklich in 75 Minuten keine Lösung gefunden haben. Dann ist das 1-0 gefallen. Dann haben wir nicht sofort gewechselt, sondern haben da auch nochmal wertvolle Zeit verplempern lassen. Dann steht es 2-0. Dann kommt Musiala in der Nachspielzeit. Also das ist alles so. Da waren so viele Dinge drin, wo ich gedacht habe, irgendwie so ein bisschen wie bei Kohl damals,
ja.
Wo man auch dachte, ist jetzt auch vielleicht dann doch auch 2 Jahre zu viel.
Ja, das ist halt immer die große Frage, ne? Also gestern war ja Thomas Hitzlsperger bei uns im Sportschau-Club in der ARD, der sich nicht darauf einlassen wollte, Jogi Löw jetzt niederzureden. Er verwies darauf, dass man mit Löw bis 2016 ja stets mindestens bis ins Halbfinale gekommen ist. Das ist ja grundsätzlich tatsächlich erst einmal der Beleg dafür, dass ein Trainer offensichtlich ja etwas kann und einen Plan hat. Aber wenn wir jetzt mal die Kurve bis 2021 weiterziehen, ziehen, dann klar, dann kann man sehr gut sehen, dass im Verlauf es plötzlich dann deutlich nach unten geht. So,
ich hatte ehrlicherweise auch den Eindruck, dass es diesmal wirklich anders ist, also dass man aus 2018 auch gelernt hat. Also ich hatte auch den Eindruck von Jogi Löw, dass er viel präsenter war, viel mehr eine Idee hatte, auch wie er spielen will. Ich habe mich dann auch irgendwie quasi von ihm einlullen lassen, dass ich diese Dreierkette am Ende sogar irgendwie als eine ganz geniale Idee empfunden habe, eben mit dieser offensiven Definition einer Fünferkette. Für mich ist das ja sonst immer eher Defensivtaktik. Aber er hat es so lange erklärt, wie hoch er die Außen schieben möchte, dass ich irgendwie dachte, vielleicht eine ganz gute Idee. Aber also spätestens in dem Spiel gestern haben wir dann halt eben gesehen, es ist dann doch nur ein Plan. Und es ist eben doch kein Spiel lesen, drauf reagieren, eine andere Idee haben. Also das möglicherweise wirklich jetzt Zeit genug vergangen.
Ja, also vielleicht hat er es am Ende auch nicht geschafft, sich selbst nochmal davon zu überzeugen, dass es Zeit wäre. Also dass dieser Elan, den man dann vielleicht nochmal irgendwie vorgibt, ihn zu haben, aber den kann man dann auch nicht mehr durchziehen. Vielleicht ist er einfach wirklich auch dann durch mit all dem. So, vielleicht hat er sich wirklich abgenutzt, was ja nach 15 Jahren jetzt auch nicht allzu ungewöhnlich wäre. Du hast ja das Beispiel Kohl, schön, dass ich das aber sagen darf.
Nur für
Danke
dich.
Für die Vorlage. Hast du ja schon genannt. Und vielleicht ist dann die Abnutzung auch einfach zu groß. Vielleicht hat er sich auch an sich selbst abgenutzt, dass er sich noch nicht mal mehr selber davon überzeugen konnte, von dem, was er sagt. Die Einwechslung von Can beim Stand von 0-1 jedenfalls, ist ja nun ein eindrucksvoller Beleg, dass da wirklich offensichtlich nicht mehr sehr viel Ambition vorhanden gewesen ist.
Absolut. Also genau, defensiv gewechselt. Auch Müller hatte nicht seinen besten Tag, der blieb dann aber drin. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Timo Werner den gemacht hätte, den Müller dann eben nicht gemacht hat, aber ein bisschen mehr Geschwindigkeit wäre natürlich irgendwie dann auch noch dabei gewesen. Und diese Geschwindigkeit komplett rauszunehmen, habe ich nicht so richtig verstanden. Ja, und am Ende war es halt behäbig. Es war langsam. Es war überhaupt kein überraschendes Momentum in diesem Spiel. Und so sind wir dann am Ende des Tages leider irgendwie sang- und klanglos ausgeschieden.
Aber es ist nicht alles schlecht für die deutsche Nationalmannschaft. Sie hatten immerhin die Gelegenheit, dass Peter Maffay sie besucht hat. Und da sind natürlich die Kids in der deutschen Nationalmannschaft, die drehen natürlich durch. Sie kennen das, sie pumpen die Beats von Peter Maffay auf ihren Kopfhörern. Sie hören es pausenlos im Lambo. Und das ist natürlich klasse, wenn er sagt, mein Freund, ich wünsche dir viel Glück.
Mein Freund. Ja.
Ich habe das ehrlicherweise, ich habe das Foto von Maffay gesehen im Deutschlandtrikot. Ich dachte erst, das sei Thomas Müller gewesen. Ich dachte, so alt sah Thomas Müller. Naja, gut, okay, komm.
Es gibt sie noch. Die gute Nachricht.
Und jetzt haben wir mal eine. Studie zur Immunreaktion. Moderna und BioNTech schützen wohl jahrelang, das berichtet NTV. Wie lange die Corona-Pandemie noch andauert, ist ungewiss. Die auftretenden Virusvarianten sorgen in vielen Ländern wieder für ansteigende Zahlen. Die neuen mRNA-Impfstoffe sollen einer Studie zufolge allerdings dauerhaften Schutz bieten. Ganz ohne Auffrischimpfung. Das ist doch klasse, oder Mike? Das ist doch mal wirklich eine gute Nachricht. Da freut man sich doch.
Hätte ich das gewusst, wäre ich auf jeden Fall zum Achtelfinale nach England geflogen.
Ja.
Und hätte mir das angeguckt. Denn, Micky Beisenherz,
ja,
also entweder danke ich dir oder du mir, weil ich habe die Studie etwas genauer gelesen. Da steht nämlich dann, den Ergebnissen zufolge gehen Forscher davon aus, dass Menschen, die infiziert und später geimpft wurden, möglicherweise ein Leben lang Immunzellen gegen das Coronavirus produzieren werden.
Na, dann sind wir beiden doch wirklich prädestiniert dafür.
So, absolut.
Absolut.
Ich bin dir sehr dankbar, Micky.
Ja, sehr gern. Sehr gern.
Vielen, vielen Dank.
Sehr gern. Das muss man vielleicht dem einen oder anderen Hörer und der Hörerin erklären. Es ist bei Mike Nöcker und mir immer noch ungewiss, wer hier wen infiziert hat, damals bei einer gemeinsamen Podcast-Aufnahme. Und Mike Nöcker ist fest davon überzeugt, ich bin es. Ich bin sein Patient Null.
Ja.
Und wir behalten das gerne bei.
Ja, du bist ja umgekehrt auch davon überzeugt, dass ich dein Patient Null bin. Insofern.
Selbstverständlich, selbstverständlich. Ja. Es ist ja jetzt in diesem Falle so, in diesen Genuss des Geimpftwerdens nach dem Infiziertsein werden vermutlich ja noch sehr viel mehr Menschen kommen in Zukunft, denn die Delta-Variante breitet sich aus und machen wir uns nichts vor, über kurz oder lang werden sie dann irgendwann alle infiziert sein und können sich dann halt einfach dann die zusätzliche Impfung irgendwann holen. Unter anderem auch der bayerische Vizeministerpräsident er ist es ja wirklich, Hubert Aiwanger von den Freien Wählern in Bayern, der hat nämlich noch lange nicht vor, sich impfen zu lassen, weswegen Markus Söder ihn jetzt auch mal zu einem öffentlichen Statement drängen möchte. Zitat Söder, vielleicht sagst du selber mal was dazu, warum du dich nicht einfach impfen lassen willst, Hubert. Und der Aiwanger wiederum wehrt sich dagegen und sagt, das lässt er sich nicht einfach aufdrängen. Er wolle sich die Entwicklung in den nächsten Wochen und Monaten mal anschauen. Also dieser Hubert Aiwanger, ja, das ist ja nun ein Typ, der lässt ja selbst Andi Scheuer kompetent. Also der ist sowas wie, man muss sich den vorstellen, der ist so wie Edmund Stoiber, nur ohne Intellekt. So, und der ist ja bayerischer Vize-Ministerpräsident. Ich weiß nicht, ob du dich mal mit dem ein bisschen befasst hast. So.
Ehrlicherweise, ich habe den nur immer in den Wahlen erlebt, aber jetzt tatsächlich, mir ist gerade in Vorbereitung auf diese Sendung aufgefallen, dass es überhaupt eine Koalitionsregierung in Bayern gibt mit ja, das den hat, Freien
ja,
Wählern.
Ja, das hat Söder, genau. Also Hubert Aiwanger haben die Bayern in erster Linie Markus Söder zu verdanken. Als er nämlich damals auf AfD-Kurs war und das nicht funktioniert hat, musste er dann, und das ist in Bayern ja schon fast, also das ist ja nun schon fast so eine Art Fukushima, möchte ich mal sagen, dass man plötzlich nicht mit der CSU komplett alleine da durchmarschiert. Ja. Und jetzt ist die so, wir haben in Bayern zu, er spricht, wir haben in Bayern. Der hatte ja letztens dann irgendwann mal vor ein paar Monaten auch dann gesagt, ich konnte den Bürgern in Bayern nur empfehlen, dass jeder alleine ein Messer bei sich trägt. Der hatte den, ja, das war so eine Sache, da hat er den Bürgern empfohlen, es wäre doch toll, wenn jeder ein eigenes Messer dabei hat. Solche Sachen. Ja.
Zum Schnitzen von Holzfiguren.
Ich möchte da jetzt aktuelle Entwicklungen in Deutschland ganz bewusst ausklammern. Schlimm genug. Aber solche Dinge kommt von dem regelmäßig und jetzt dann halt eben auch dann die öffentliche Verweigerung, sich impfen zu lassen. Klasse, kann man da nur sagen.
Aber Toll. Grundsätzlich würde ich mal sagen, also ich meine, er ist ja freier Wähler und hat ja die freie Wahl tatsächlich, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht.
Richtig.
Und so grundsätzlich kann man ihm da jetzt, finde ich, auch keinen Vorwurf machen.
Nein,
was ich allerdings vermisse, ist insbesondere mit Blick auf die Delta-Variante, dass mal wieder irgendwie ein bisschen Gas in Richtung Impfkampagne gemacht wird. Also es plätschert alles irgendwie so fröhlich im Moment gerade dahin.
Das ist auch mein Eindruck, ja.
Und irgendwie könnte man tatsächlich noch mal ein bisschen dafür werben, dass das zwar inzidenzmäßig im Moment alles super aussieht, aber schon im Herbst, wenn wir uns nicht impfen lassen und wenn wir nicht über eine bestimmte Quote kommen, haben wir den ganzen Scheiß wieder irgendwie vor der Haustür, den wir eigentlich hinter uns lassen könnten, wenn einfach mit ein bisschen mehr Tempo und ein bisschen mehr Bereitschaft auch in der Bevölkerung.
Exakt. Also da gibt es, ist ja, wie man so schön sagt, multifaktorell. Du hast einerseits natürlich das Problem, dass zu wenig Impfstoff bestellt wurde. Deswegen hast du derzeit auch das eine oder andere Impfzentrum, wo die sagen, wir würden ja gerne, aber ist nichts da. Und auf der anderen Seite hast du natürlich auch diverse Bürger, die sagen, sorry, wir fahren in 2 Wochen in Urlaub, den Impftermin, ich bin ja schon einmal geimpft, den zweiten, den kann ich danach ja nehmen. Da muss man wiederum sagen, es kann jetzt sehr gut sein, dass der Urlaub eh flach fällt, weil aufgrund eben dieser Delta-Variante wird es heißen, da gibt es dann neue Quarantäneregeln, Einreiseverbote, dass man dann vielleicht den Impftermin doch wahrnehmen kann, weil der Urlaub eben ausfällt. Also herrlich.
Ja,
absolut.
Aber das ist ja auch, ne, wenn die deutsche Mannschaft aus England vielleicht, man glaubt, sie ist mit leeren Händen nach Hause gekommen, aber wer weiß, möglicherweise hat sie wenigstens die Delta-Variante im Gepäck.
Sie hat die UEFA-Variante dabei, das ist richtig. Ja.
Blattgold.
Passagen im Buch der Kanzlerkandidatin. Plagiatsjäger erhebt Vorwürfe gegen Baerbock, das berichtet der Spiegel. Grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock wird vorgeworfen, für ihr Buch Passagen aus anderen Texten ohne Kennzeichnung übernommen zu haben. Die Grünen sprechen nun von versuchtem Rufmord. Ja, der Plagiatsgutachter Stefan Weber wirft der Grünen Kanzlerkandidatin vor, beim Verfassen ihres aktuellen Buches unsauber gearbeitet zu haben. Da gibt es dann wohl mehrere Passagen, die aus anderen früher veröffentlichten Quellen stammen. Da hat der Spiegel das dann sauber aufgelistet und da gibt es tatsächlich Passagen, da gibt es gewisse Doppelungen und für mich nach Ansicht dessen wirklich unspektakulär, weil dann doch eher so wissenschaftliche Allgemeinplätze. Jetzt ist es so, dass die Parteizentrale der Grünen ein Statement verschickt hat des bekannten Medienanwalts Christian Scherz, den Baerbock demnach eingeschaltet hat. Von Scherz heißt es, Zitat, ich kann nicht im Ansatz eine Urheberrechtsverletzung erkennen, da es sich bei den wenigen in Bezug genommenen Passagen um nichts anderes handelt, als um die Wiedergabe allgemein bekannter Fakten sowie politischer Ansichten. So, die Grünen toben, berichten von Rufmord. Die Tagesschau meldet es in den 20 Uhr Nachrichten, dass es Plagiatsvorwürfe gibt gegen Annalena Baerbock. Möchtest du meine Meinung dazu hören, Mike?
Wenn du meine dazu nicht hören möchtest, möchte ich deine dazu hören, auf jeden Fall.
Ich möchte zunächst deine Meinung dazu hören und später feststellen, ob wir vielleicht dieselbe Meinung dazu haben.
Also grundsätzlich muss man ja sagen, die Kanzlerkandidatur von Annalena Baerbock macht sich so langsam auf, der Andi Scheuer unter den Kanzlerkandidatinnen zu sein. Das läuft.
Jetzt also hast du aber die ersten HörerInnen bei uns, die aber jetzt schon, also die stehen jetzt schon kerzengerade im Sessel. Aber mach ruhig weiter.
Naja, also jetzt mal ernsthaft. Also pass auf, ich lese mal nur eine Sache vor und dann können wir ja mal kurz überlegen, wie man das so einordnen möchte. Also, im Buch von ihr heißt es, insgesamt 10 Staaten traten an diesem Tag der Europäischen Union bei. Die baltischen Staaten und ehemaligen Sowjetrepubliken Estland, Lettland und Litauen, außerdem Polen, Tschechien, die Slowakei, Ungarn, die frühere jugoslawische Teilrepublik, Slowenien und so weiter und so fort.
Mike,
so,
es ist noch sehr früh, ne? Wir verlieren es langsam.
Aber pass auf, bei der Bundeszentrale für politische Bildung heißt es, insgesamt 10 Staaten traten an diesem Tag der Europäischen Union bei. Die baltischen Staaten und ehemaligen Sowjetrepubliken Estland, Lettland und Litauen, außerdem Polen, Tschechien, die Slowakei, Ungarn, die frühere jugoslawische Teilrepublik, Slowenien und so weiter und so fort. Also, ja. Also es ist ja Copy and Paste.
Das ist richtig. Da gibt es so ungefähr ein Dutzend Stellen, die in etwa so ablaufen. Das ist tatsächlich Copy and Paste. Jetzt meine Meinung dazu ist, das ist trotzdem eigentlich eine Banalität. Aber der Kapitalfehler, den die Grünen da gerade machen, ist zum einen, dass die nicht mal checken, wie beim Lebenslauf von Baerbock auch. Annalena, dieses Buch, können wir das nochmal scannen und nochmal scannen und nochmal scannen, ob es da irgendeine problematische Stelle gibt, denn die wird dann gegen dich verwendet werden. Und jetzt kommt aber der Kapitalfehler Nummer 2. Und das ist, dass man, weil da bei Twitter etwas rumgeht und ein Plagiatsjäger jetzt eine Seite aufgebaut hat, es ist eine, wie ich finde, Banalität. Aber in dem Moment, wo man einen Medienanwalt einschaltet und von Rufmord spricht und eine groß angelegte Verteidigungskampagne anstrebt, in diesem Moment rufst du natürlich alle auf den Plan und erst dann landet so etwas in der Tagesschau. In diesem Falle spricht man ja gerne vom sogenannten Streisand-Effekt. Ich vergleiche das gerne jetzt mal mit dem Fall der ehemaligen Frau oder Wiederfrau unseres ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff. Es gab eine Mediengeschichte, die war ruchbar, dass angeblich Bettina Wulff Kontakt gehabt haben soll ins Rotlichtmilieu. Und das war so ein Thema, was unter Journalisten gerne hinter vorgehaltener Hand mal erzählt wurde und auch mal irgendwo geschrieben wurde. Erst als sich Bettina Wulff öffentlich und anwaltlich vertreten dagegen verwehrte, wurde es plötzlich ein großes Thema. Und selbst meine Oma hat irgendwann gesagt, was ist denn da mit der und dem Rotlicht? Und ich finde wirklich, die Grünen sind sagenhaft schlecht beraten, wie sie öffentlich mit diesen Dingen umgehen. Ich kann da wirklich nur den Kopf schütteln, denn sie haben ja wichtige Themen auf ihrer Seite. Also, um es anders zu sagen, die einzigen, die derzeit den Job der Grünen machen, das sind vollgelaufene Keller und ausgetrocknete Badeseen. Ich finde es wirklich erstaunlich, wie man das so schlecht handeln kann.
Also wenn man sich mal anguckt, wie in Amerika die Kandidaten durchleuchtet werden, bis ins kleinste Detail. Und zwar
vom eigenen Team.
Vom eigenen Team, absolut. Muss man mal sagen, dass die Bewerbung von Annalena Baerbock, die am schlechtesten vorbereitete Kanzlerkandidatinnenkandidatur ist. Kanzlerinnenkandidatur ist. Ein bisschen schwierig hier mit dem. Ich glaube, ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas erlebt zu haben, wo jemand so schlecht vorbereitet war als Kandidat auf das dritthöchste Amt in diesem Land. Das ist wirklich schon beeindruckend. So, das ist Punkt 1. Das zweite ist halt, also man kann jetzt hergehen und sagen, ja, und das versuchen sie ja auch juristisch, ne? Steht ja auch in dem, was der Verlag letztlich gesagt hat, steht ja drin. Ich zitiere, die Aufzählung von allgemein zugänglichen Fakten ist ebenso wenig urheberrechtlich geschützt wie einfache Formulierungen, mit denen solche Fakten transportiert werden.
Es ist ja auch keine wissenschaftliche Arbeit, ne?
So. Richtig, aber trotzdem muss man ja mal sagen, wenn du dann eben feststellst, dass es Copy and Paste aus dem Spiegel gibt, dass es Copy and Paste aus der Bundeszentrale für politische Bildung gibt, dass es Copy and Paste aus einem Blog namens Climate Challenge gibt und so weiter und so fort, das ist schon, also man kann da zumindest souveräner reagieren, als das die Grünen im Moment gerade machen. Ich würde ihr das, glaube ich, noch nicht mal persönlich vorwerfen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, also ich gehe nicht davon aus, dass sie zu Hause gesessen hat, sich diesen Blog angeguckt hat, Copy, Copy-Paste und das in ihr Manuskript in dem Buch reingebracht hat, sondern ich gehe mal davon aus, dass bei diesem Buch auch geholfen worden ist. Es gibt ja auch einen Journalisten und einen Autoren, der auch Heiko Maas, mit Heiko Maas schon ein Buch zusammengeschrieben hat.
Ja, dann. Michael,
ne? So dann.
Ja.
Aber also ich gehe mal nicht davon aus, dass sie das alleine gemacht hat. Das wird möglicherweise vielleicht auch im Team entstanden sein. Aber also wirklich die Art und Weise, wie sich da jetzt heulend hingestellt wird und da irgendwie nach Bildkampagne gegen Baerbock geschrien wird, das ist einfach total unsouverän, wie diese ganze Kampagne von Baerbock mittlerweile.
Naja, die Bild lässt es, also fairerweise, die Bild lässt sowas natürlich ungerne liegen, ist ja völlig klar. Aber die Tagesschau nimmt es natürlich dankbar auf, weil es ein Thema ist. Es ist halt nur interessant, wenn man das jetzt mal versucht, einigermaßen objektiv zu beurteilen. Du hast dann einerseits das Riesenthema, Baerbock ist in Plagiatsaffäre verstrickt und andererseits hast du halt gerade Rekordhitze in Sibirien, Rekordhitze in Kanada und in Stuttgart und Landshut drehen sie gerade irgendwie den vierten und fünften Teil von The World After Tomorrow. Das ist schon ganz spannend. Das ist aber letzten Endes ja das, was den Grünen im Wahlkampf womöglich auch noch wird helfen können, dass die Klimathematik sich so aufdrängt und dir wirklich buchstäblich in den eigenen Keller schwappt, dass der ein oder andere womöglich dann sagt, naja, vielleicht ist das mit den Grünen und deren Themen dann womöglich auch noch ein Hauch wichtiger als die Baerbock'sche aktuelle Plagiatsaffäre. Aber du.
Aber was diese Digitalisierung alles so reinspült in unsere Leben, ne, oder?
Ja.
Plagiatsgutachter. Was hätten wir mit dem früher in der Schule gemacht, oder? Wenn er sich hingesetzt hätte und verglichen hätte, ob in meiner Klassenarbeit das Gleiche steht,
Wahnsinn,
wie in der Klassenarbeit. Was hätten wir denn durchgelassen, du?
Das gibt's doch gar nicht.
Brigitte live im Gespräch mit den SpitzenkandidatInnen der Bundestagswahl 2021. Das berichtet Brigitte.de. Endlich darf ich die auch mal zitieren. Im Rahmen der Gesprächsreihe Brigitte live begrüßen Brigitte Chefredakteurin Brigitte Huber und Maike Dinklage, Ressortleitung Zeitgeschehen, die SpitzenkandidatInnen der diesjährigen Bundestagswahl in der Astor Film Lounge in Berlin. Los geht's am 1. Juli, also am Donnerstag, mit Annalena Baerbock. Am 7. Juli kommt dann Armin Laschet. Eben dieser Armin Laschet, der ja gerade eben noch in einem fulminanten Auftritt die höchst kritische Sophia Tomalla in einem Facebook-Talk eines Besseren belehrt hat, ich zitiere nur, und jetzt halt eben Brigitte. Ich glaube, wenn Armin Laschet demnächst noch bei Rewe TV ist oder sich in der Sesamstraße von Rumpel grillen lässt, dann greift Thilo Jung zur Waffe, weil er, oder Rezo, es ist wirklich, also Armin Laschet bleibt auch seiner Linie der größtmöglichen Konfliktvermeidung treu. Ist eigentlich toll. Du guckst, du atmest schon schwer.
Ja, aber wird das nicht schon in ist die Maßeinheit dafür nicht Scholz?
Ja, eigentlich ja.
Oder?
Also Olaf Scholz, der übrigens hier in diesem Podcast ab sofort nur noch immer, wenn ich sage Olaf Scholz, dann kommt nur noch Ja, naja, aber Armin Laschet macht es ja meines Erachtens gar nicht so dumm. Der macht das klassische CDU-Ding, der sitzt da und sagt, die Programmatik der CDU ist ja einfach nur, wir sind hier. Ihr kennt uns doch. Sie kennen mich. Merkel-esque. Ich finde, die CDU ist immer so ein bisschen der dickere, ältere Mann im Biergarten, der sich gar nicht bewegt, der immer nur darauf hofft oder darauf setzen kann, dass irgendjemand kommt und fragt, ist neben ihnen noch frei?
Ja.
So. Er muss nichts machen. So, da muss nichts passieren. Und Armin Laschet weiß das und sagt, warum soll ich mir den ganzen Stress geben? Ich gehe mal zu Brigitte. Die Brigitte-Interviews sind ja, das weiß man von Angela Merkel, von den Interviews, die sind ja immer recht gefühlig. Da heißt es dann nur so, ja, der Joachim, der räumt die Spülmaschine aus oder so. Ich bin auch mal traurig, aber mehr erfährt man. Also es wird dann eher persönlich und menschlich und Armin Laschet weiß, persönlich werden kann er.
Um es mal richtig geil populistisch zu machen, bin ich natürlich in Vorbereitung auf diesen Podcast erstmal auf Brigitte.de gegangen und habe gesucht, wo ich das Duell denn finde und bin dann, also musste dann durchscrollen. Die erste Geschichte war, Womanizer enthüllt 4 Geheimnisse von Aufreißern, die wir eigentlich gar nicht kennen sollten. Ja. Dann bin ich zur zweiten Meldung gekommen, 5 Gründe, warum mir meine Beziehung wichtiger ist als meine Kinder.
So.
Dann kam haben drei Sternzeichen, die im Juli eine wunderschöne Überraschung erleben werden.
Schauen Sie.
Und Otto Walkes auf Partnersuche, ob männlich oder weiblich, ist mir völlig wurscht. Und
ach, Otto ist wieder frei, den finde ich ja richtig geil. Also da kann ich jetzt, also ja, Niki Hassania an der Stelle, es war eine schöne Zeit, aber Otto Walkes ist natürlich.
Ja. Ne? Also da auf jeden Fall in diesem Umfeld, soweit sind wir schon, tummeln sich ja also die Kanzlerkandidaten mittlerweile. Ja. Wobei das natürlich ein bisschen gemein ist, ehrlicherweise, aber nichtsdestotrotz, ja, also Laschet doing Laschet things, ne? Also und ehrlicherweise ist all das, was wir von CDU-KanzlerkandidatInnen bislang so in meinem Leben zumindest gesehen haben, ist ja nie, das war ja nie sexy, das war ja nie geil, das war ja nie so, dass man dachte, jetzt geht ein Ruck durch Deutschland und jawohl,
ich war immer sexy, ich war immer geil. Glaubst du mir? Ein Wolfgang sehen, der kurzen Dose. Ist ja super krass.
Umso enttäuschender ist eigentlich das, also es ist ja nicht, ich komme ja nicht aus diesem politischen Spektrum, aber ich habe zumindest die Linke immer dafür bewundert, dass sie irgendwie cooler war, dass sie kreativer war, dass sie auch immer die Augen offen hatte, um das Leben ein bisschen sozusagen weiter zu entwickeln als das, was eben konservativ irgendwo so Besitzstand waren, mehr oder weniger immer von der CDU mit aufgebracht worden ist. Umso enttäuschter ist man dann natürlich irgendwie über das, was gerade rund um Annalena Baerbock passiert. Und ich meine, Olaf Scholz, wer jemals ihn als Bürgermeister von Hamburg erlebt hat, der weiß, der heißt nicht umsonst Scholz-O-Mat. Also das ist natürlich alles Baerbock, Laschet, Scholz.
Das hat mich überrascht.
Transferkugelung, Fußballstar Lukas Podolski ist Supertalent, Juror, RTL jubelt. Zitat, ich freue mich drauf, also bitte, ich freue mich drauf. Weltmeister Lukas Podolski wechselt zu RTL. Wird er, also das ist jetzt Teil der neuen Intelligenzoffensive bei RTL, das ist völlig klar. Lukas Podolski wird Juror, da kann er jetzt auch beim Supertalent gleichen vielleicht mal einen Mittelstürmer für die DFB-Elf suchen, weiß man nicht. Ich finde das ja toll bei Lukas Podolski, weil da weißt du ja nie so genau, auf welcher Seite des Pultes müsste der jetzt eigentlich gerade stehen oder sitzen. Da sind die Grenzen ja fließend so ein bisschen bei ihm, ne?
Absolut fließend, aber wurde das mit dieser Intelligenz und Informationskampagne und
ich denke,
es ist so ein bisschen wie, um bei Pep Guardiola zu zitieren, sie wollten Lanz und Kerner und bekamen Poldi, ne?
hast du super gemacht, hat mir gut gefallen, top Auftritt, größte Plus von mir.
Ja, Podolski ist ja gemein, ist ja, ich mag den ja, also ist ja.
Ja, ich mag den auch, aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, also der ist eine sehr sympathische Figur. Völlig klar. Er ist aber auch nicht, also bei der Partnerwahl, ich meine, RTL ist ja jetzt, also ich bin ja, also mit NTV ja Teil der RTL-Gruppe und gibt da nun wirklich viele gute Leute bei RTL. Mike Meuser, liebe Grüße an dieser Stelle. Aber er ist ja bei der Partnerwahl manchmal, also ich erinnere mich sehr gerne an den Kult-Poldi, der zum Beispiel auch zu dem Zeitpunkt, als Deniz Yücel und viele andere 100 Journalisten bei Erdogan im Knast saßen, Werbespots für den türkischen Tourismusverband geschaltet hat. Come to Turkey.
Come to Turkey.
Ja. Und jetzt macht er Werbung für Lieferando. Also er hat offensichtlich generell ein Faible für autokratische Systeme. Und also RTL, da ist jetzt nicht eingeschlossen. Ne? Das wollte ich
man
nicht
man darf sich nicht mehr über andere Sender lustig machen, ohne dass man nochmal erwähnt, dass es natürlich zwei, drei Leute gibt, die sehr nett sind, die man auch persönlich kennt und hallo nochmal.
Nein,
und
dann ich finde, RTL macht generell gerade eine fantastische Entwicklung durch. Ich glaube auch tatsächlich, dass Podolski für ein Familienformat wie das Supertalent, glaube ich, sogar eine sehr erfrischende Besetzung ist. Das ist ja im Grunde genommen so ein bisschen wie Pietro Lombardi, nur mit Charme und Stil und Klasse. Und von daher ist das vielleicht gar nicht.
Also ich finde, grundsätzlich ist erstmal bei RTL dazu zu sagen, dass diese unsäglichen Zeiten, wir verlassen ja heute, verabschieden ja quasi viele Menschen, Jogi Löw als Bundestrainer, aber auch diese unsäglichen Zeiten mit diesem Lästermaul Dieter Bohlen diesen Sendungen. Ich glaube, RTL tut sehr, sehr gut daran, dass diese Zeiten vorbei sind, dass man auch wieder ein bisschen netter im Umgang miteinander ist und insofern, ich kann da überhaupt nichts Schlimmes finden, dass Lukas Podolski jetzt Juror wird und zum Supertalent geht. Ist bestimmt, vielleicht ist es sogar lustig, who knows. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich deswegen jetzt anfangen werde, das Supertalent zu gucken, aber du bist ja der TV-Experte von uns, der alles wirklich, meine Damen und Herren, Micky Beisenherz guckt einfach alles. Ich glaube, du hast 5 Fernseher zu Hause parallel um sämtliche Programme zu gucken.
Ich gucke alles. Gucke alles.
Ja.
Niki Hassanea guckt übrigens, ist übrigens der einzige Mensch weltweit, der noch Videotext guckt. Das wollte ich an dieser Stelle auch mal erwähnt haben.
Oh, das kann aber auch spannend sein.
Wenn die das komplette Internet leer gelesen hat, liest die noch Videotext. Es ist wirklich so. Ich habe es gesehen, ich war live dabei.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Damit möchte ich dich noch in den heutigen Tag entlassen, dich und alle anderen. Post vom Wagner gibt's heute nicht. Es war wirklich nichts. Aber das ist meine Lieblings-Headline des Tages. Sorge um unseren Sommerurlaub. Ab Mittwoch stürmen die Delta-Briten Mallorca. Ist das bescheuert. Oh mein Gott.
Ja.
Ja. Und was sagt der Uerdingen-Russe dazu, ne?
Ja.
Mike, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir.
Müssen wir jetzt eigentlich alle Delta Airlines fliegen?
So, Mike, es ist jetzt gut.
Wirklich, ja.
Ne? Wir müssen ja gleich noch gemeinsam bei Fußball MML, ihrem, eurem, unserem Lieblingspodcast, nochmal ausgiebig über die Europameisterschaft sprechen.
Das sollten Sie auf keinen Fall verpassen, meine Damen und Herren. Fußball MML ist witziger als, ja, das.
Als Peter Maffay bei der deutschen Nationalmannschaft.
Auf jeden Fall.
Mike, ich danke dir. Fühl dich herzlich wieder eingeladen. Das war sehr schön mit dir.
Sehr gerne.
Auch mal über andere Sachen zu sprechen als Fußball.
Ja, ich mach das auch gerne. Ich freue mich, wenn ich wiederkommen darf und ein bisschen noch über Politik und andere Dinge reden. Es gibt ja viel, über das man sich aufregen kann dieser Tage.
Das ist ein Wort.
Also wenn du einen Wutbürger brauchst, dann ruf mich an.
Okay. So, mach das. Mike, dankeschön. Mach's gut. Ciao.
Bis dann. Tschüss.
Die heutige Folge wurde präsentiert von Vodafone. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanea. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags, überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
Was haben wir eine Scheißangst?
Das ist Ken Jebsen. Er ist Verschwörungstheoretiker. Vielleicht der einflussreichste Deutschlands.
Mann, haben wir eine Scheißangst, wie das ausgeht.
Hier spricht er über Corona. Er vermutet eine Verschwörung der Eliten.
Bill Gates ist auch ein Freund von Drosten und unterstützt den. Und das Robert-Koch-Institut und Bill Gates.
Und Ken Jebsen will sich nicht mehr manipulieren lassen.
Wow, das ist jetzt aber ganz schön dark. Ich kenne Jebsen noch ganz anders.
Er hat schwarzes Haar und buschige Augenbrauen. Seine Stimme ist laut und aufdringlich. Er macht einen ziemlich brutalen Eindruck.
Diese jungen Menschen haben seit Wochen nichts mehr gegessen. Und ich frage jetzt einfach mal hier in die Gruppe, habt ihr vielleicht Hunger? Wollt ihr mal Kekse oder Plätzchen probieren, ja oder nein?
Ja! Damals, da war er der wildeste, der innovativste Radiomoderator Deutschlands. Er war der Rockstar und ich war Fan.
Was ist mit Ken Jebsen passiert? Vom geliebten Radiomoderator zum vielleicht einflussreichsten Verschwörungstheoretiker Deutschlands. Wie konnte es dazu kommen? In diesem Podcast wollen wir genau das herausfinden. Unsere Recherche beginnt in Berlin der 90er Jahre. Sie führt uns auf die Friedensmahnwachen von 2014. Sie führt uns in die tiefsten Tiefen des YouTube-Kaninchenbaus. Zu einem Demagogen beim Sturm auf das Kapitol in Washington D.C. Und sie führt uns nach Russland.
Einfluss nehmen auch auf den Ausgang von Wahlen.
Es geht um Waffennarren und Internettrolle, um Geheimdienste und Wunderheime. Um Neonazis, dubiose Geschäftsleute und YouTube-Millionäre.
Der Graben des Vertrauens in staatliche Institutionen.
Ihr guckt ARD und ZDF und lest den Tagesspiegel und die Zeit, die euch bei jedem Krieg belogen haben. Und diesmal lügen sie alle nicht.
Es geht in diesem Podcast aber nicht nur um Ken Jebsen. Es geht auch, so pathetisch es klingt, um uns. Denn Verschwörungstheorien sind gefährlich und sie sind angekommen in unseren Familien, in unseren Freundeskreisen, bei Menschen, die wir kennen. Mein Name ist Kaschrau Beros, das ist Cui Bono. What the fuck happened to Ken Jebsen? Ein sechsteiliger Podcast von Studio Bummens, NDR, RBB und K2H. Ab dem 13. Juni jede Woche im Radio, in der ARD Audiothek, auf Spotify, Apple, Amazon, Google und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
Buh, Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch vergangene Beziehungen. In der aktuellen Folge spreche ich mit meinem Ex-Partner Markus Butler über alles, was wir so erlebt haben, was wir vielleicht sogar bereuen, wie wir uns jetzt fühlen, wie wir Liebe sehen und was wir uns für die Zukunft wünschen. Also, falls ihr Lust habt, reinzuhören, würde ich mich sehr freuen. Bis dann!